Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Hallo und willkommen bei den Two Cray Nights, eure Reise per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Mein Name ist Kai.
Mein Name ist Thomas.
Wie war dein Tag heute?
Ja, der Tag war grandios. Ich habe wieder eine neue Rolle bekommen.
Aber fantastisch. Heute schon?
Ja, genau. Vor 2 Stunden, um genau zu sein.
Ach, klasse. Soll das nicht erst im August stattfinden?
Ja, genau. Aber es musste vorangekündigt werden, damit es fair bleibt.
Gut. Okay. Ja, war beruflich, ne?
Ja. Ja,
schön.
Genau. Ich freue mich.
Ja, mein Tag war dementsprechend dahingehend unspektakulär. Bisschen Fehlersuche, bisschen Erfolgsgefühl. Abschiedsfeier in der Kita war heute noch. Die Kinder gehen ja jetzt bald auf die Schule und haben noch ein bisschen eine kleine Aufführung gemacht, haben die Portfolios von den Kindern mitbekommen, ihre Bastelmappe, haben alles mit nach Hause bekommen. Mhm. Ja, das war der heutige Tag. Aber da sind wir heute Abend jetzt zur Entspannung zusammengekommen.
Genau. Zu unserem Teil 3 von ganz vielen aus dem ersten Sammelband, dem ersten Buch. Und diesmal will ich die Unterüberschriften sogar zitieren. Die heißen nämlich Rückgabe, unter Memoratoren und einer der 4.
Mhm. Einer der 4? Ach ja, okay, doch, genau. Ja, passt.
Genau.
Ja. Genau. Ich finde, diese Untertitel von den Kapiteln spoilern immer so ein bisschen viel. Die bringen dir ja eigentlich nur was, wenn du das Kapitel schon gelesen hast. Also du vergisst das ja während dem Lesen. Ich weiß ja nicht, was diese Unterüberschriften sollen.
Also das sowieso.
Ist mir noch ein Rätsel.
Genau. Nur vorher hatte ich nie so drauf geachtet. Und auch nie drauf geachtet, ob das jetzt passt. Aber in dem Fall finde ich es passend.
Ja, das ist richtig. Ja. Wir sprechen beide gleich über den Inhalt eines Kapitels. Das heißt, wir haben für heute mal den Modus gewechselt. Haben wir am Ende der letzten Folge ja schon angekündigt, um eher einen Dialog ins Gespräch zu bringen. Vorher war es ja eher Monolog, einer erzählt und der andere hört zu. War ja eigentlich auch unsere Absicht, weil wir ja eigentlich lesefaul sind und somit eigentlich nur das halbe Buch lesen wollten. Wir probieren es erstmal anders und wenn das besser zu hören ist, dann bleiben wir wahrscheinlich auch eher dabei. Da müssen wir zwar auch beide das ganze Buch lesen, aber das ist dann eine Zitrone, in die wir, glaube ich, reinbeißen müssen.
Ja, vielleicht macht es ja so auch mehr Spaß. Wir testen das jetzt einfach mal. Und wenn es mehr Spaß macht, dann motiviert es ja auch gleichzeitig zu lesen.
Ich muss sagen, mir macht es jetzt schon mehr Spaß, weil wir eher halt im Gespräch sind, als wir das vorher gemacht haben. Kann auch sein, dass es jetzt eher so ist, weil wir eher jetzt im Aufnahmefluss schon drin sind, auch wenn es erst die 3. Folge ist. Aber die erste 2 Folgen war ja immer noch Aufnahmen aufnehmen, was sagen wir. Aber jetzt in der 3. Folge ist das schon ein bisschen besser.
Das Einzige, was ich dann noch korrigieren muss, ist das Thema mit der Kamera, weil es ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob wir uns sehen oder nicht.
Das ist richtig. Also für euch da draußen, Thomas hat momentan gerade den Rechner gewechselt, weil wir in den ersten beiden Folgen gehört haben, ist seine Tonspur mit Geräuschen unterlagert. Und wir nehmen an, oder Thomas nimmt an, dass es am Lüfter seines Laptops liegt. Er probiert es heute jetzt aus mit einer Workstation und sollte das Signal sauber sein, müsste er da halt noch eine Kamera installieren. Wir sehen uns jetzt gerade nicht. Er sieht mein Bild, aber ich sehe ihn nicht. Das ist ein unfairer Vorteil. Aber wir probieren das heute erstmal so aus und dann hören wir uns mal die Tonspur an. Also ihr draußen hört es natürlich jetzt schon zur Zeit der Aufnahme. Wissen wir noch nicht, wie die Aufnahme auf Thomas' Seite sich anhören wird.
Genau. Und wenn das auch nicht hilft, dann muss halt ein neuer Rechner her. Denn dann liegt es wahrscheinlich wirklich am Lüfter oder irgendeinem Störsignal, das wir noch nicht kennen.
Genau. Aber wir sehen uns ja am Samstag noch in Persona, wo wir auch nochmal ein Spiel 40k machen werden. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was testen und ausprobieren.
Genau.
Okay, dann hätte ich gesagt, wir steigen ein. Mhm. in das dritte Kapitel. Wir machen nochmal einen kurzen Recap vom zweiten Kapitel. Das würde ich aber dir überlassen, weil du hast es gelesen, ich habe es tatsächlich nicht nachgelesen.
Du hast es nicht nachgelesen?
Ich habe es nicht nachgelesen, nein.
Boah, dann machen
wir... Du hast es so gut erklärt, ich musste es nicht nochmal nachlesen.
Obwohl wir so schnell durchfahren, ja. Weil tatsächlich gefühlt ja im zweiten Kapitel weniger passiert ist als im ersten. Deshalb kann man auch den ganz kurzen Repeat wirklich auch ganz kurz halten. Es beginnt ja im Kapitel 2 damit, dass Loken mit seiner Kompanie und anderen Kompanien von dem Schiff der 63. Expeditionsflotte des Kriegsherrn auf dem Planeten landen und den Palast des angeblichen Imperators stürmen. Nachdem du ja beschrieben hast, dass sie eindrucksvoll durch die Stadt quasi rennen und da viel verwüsten, kommen sie also in den Palast an und haben vorher schon mitbekommen, dass da die Unsichtbaren wohl sind. Es stellt sich raus, dass die wirklich unsichtbar sind, weil sie, fast wirklich unsichtbar. Also sie haben so eine Art Stealth-Anzüge, die das Licht brechen können. Dadurch kann man nur, wenn sie sich bewegen, Schemen erkennen. Und die Unsichtbaren stellen sich auch heraus als normale, in Anführungszeichen, Menschen, die aber halt den Vorteil haben, dieser speziellen Anzüge, die passiv unsichtbar machen und aktiv sowas wie Energielanzen ausstoßen können, was auch einige der Astartes in den Tod treibt oder verkrüppelt. Schlussendlich schafft es Loken dann aber, bis in einen großen Turm zu kommen, geht dort ganz hoch, der Turm wirkt bis dahin komplett verlassen. Oben trifft er einen alten Mann, der das Fenster rausschaut und den er am Anfang für den Scharlatan eines Imperators hält. Der steht halt an dem Fenster, schaut da raus. In dem großen Raum befindet sich aber ein großer goldener Thron, der leer zu sein scheint. Und dieser alte Mann fordert, dass er sich nur dem Kriegsherrn ergibt, was Loken dann zu spät als eine Falle erkennt. Denn in dem Moment, in dem er es erkennt, erfasst ihn und die anderen, die oben bei ihm im Turm sind, die nachgekommen sind mit Jump-Packs vermutlich, eine riesige Psi-Energiewelle und schleudert die meisten sogar aus dem Turm raus. Und es stellt sich heraus, es sitzt wohl jemand unsichtbar auf diesem Thron. Doch bevor dann auch Loken und der Anführer dieser Jump-Pack-Garde auch noch weggeweht werden, erscheint dann der Kriegsherr, der ziemlich unbeeindruckt ist von dieser Energiewelle. Und ja, die Person, die auf dem Thron sitzt, brätselt oder brät.
Und dann... Hat er nicht erschossen?
Ja, im Grunde genommen ist beschrieben oder war beschrieben, dass er mit einem Schuss seines Bolters auf den Thron schießt. Danach ist aber dann ja beschrieben, dass da so eine grinsende Fratze in einer Art Feuerwelle sitzt und vor sich hin purzelt. Okay. Und irgendwie passt das für mich mit dem einen Bolterschuss nicht zusammen. Aber ja, das ist schon die ganze Magie.
Das war die Einzelmunition.
Ja, genau. Ist eigentlich ein Flammenwerfer in der Kugel drin. Napalm. Nee, damit endet das Kapitel. Die Druckwelle, Energiewelle endet natürlich auch damit, dass die Person, die vielleicht der Imperator war, stirbt. Loken merkt, er kann sich nicht mehr halten und wird sogar von dem Kriegsherrn dann quasi gerettet. Sonst wäre er nämlich von diesem Turm runtergefallen.
Das dritte Kapitel spielt jetzt 3 Monate nach dieser Schlacht um den Palast und ist erstmal aus Perspektive des Erzählers aufgebaut. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass der Erzähler die Ankunft von Memoratoren beschreibt, die in Massen nach Terra gebracht wurden. Ich habe jetzt hier nicht stehen, wo die herkamen. Das stand da auch, glaube ich, nicht.
Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Und es wird noch beschrieben, dass der Imperator nach der Schlacht auf Ulanor nach Terra zurückgekehrt ist, was ja bedeutet, dass der Imperator bei der Schlacht um Ulanor dort anwesend war. Und er hat dort auch den Horus zum Kriegsherrn erklärt, bevor er nach Terra zurückgekehrt ist.
Ja, die Memoratoren werden von Terra aus auch in Massen zu dieser Expeditionsflotte geschickt. Wobei die Memoratoren anscheinend das erste Mal sind oder der erste Versuch sind, sowas wie Geschichte oder Geschichtswesen etwas strukturierter anzugehen. Denn es steht im Kapitel auch drin, dass ja sehr wohl während der Kriegszüge immer mal wieder Personen da waren, die auch Geschichten erzählt haben, Wobei das halt nicht so wirklich originalgetreu war, sondern das habe ich mir mehr wie so Sensationsreporter vorgestellt, die dann das auch ausgeschmückt haben nach ihrem Gutdünken. Und die Memoratoren sind halt, naja, definitiv bürokratischer Apparat, der da mitwirkt und der das Ganze so ein bisschen professionalisieren soll anscheinend.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass es vorher Bildredakteure waren
Genau
und
so,
jetzt ist
ja.
es irgendwie Süddeutsche Zeitung oder so. Also so eher in der Richtung. Also dass das irgendwie dann eher strukturierter ist und vorher war es halt so Boulevardpresse.
Ja, genau,
So
das
ist das bei
passt
mir
gut.
angekommen.
Ja.
Aber dieses, dass sie verteilt wurden auf die Expeditionsflotten, das habe ich auch gelesen. Jetzt aber dieses, der Erzähler berichtet von der Ankunft der Memoratoren in Massen nach Terra. Das war aber doch jetzt in der Zeit nach der Schlacht. Das war ja nicht noch vorher, bevor die auf die Expeditionsflotten verteilt wurden. Zumindest habe ich das so gelesen oder da habe ich das in die falsche Ecke gesteckt.
Das ist eine gute Frage, weil, also, was da der schwierige Aufhänger ist, ist ja Terra. Wenn das nämlich vorher war und es ist das Terra, das gerade befreit wurde, wie hätte das funktionieren sollen? Oder hat er das vorher schon gemacht? Weil irgendwie habe ich gelesen oder interpretiert, dass es auch nach der Schlacht von Ulanor war.
Das ist interessant, weil das Kapitel fängt halt an 3 Monate nach der Schlacht um den Palast.
Genau.
Und dann wechselt es halt in so ein bisschen was Historisches, quasi halt um die Zeit und der Schlacht um Ulanor. Und ich habe hier in der Reihenfolge stehen, dass halt diese Memoratoren in Massen nach Terra gebracht wurden. Das steht so dazwischen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt 3 Monate nach der Schlacht um den Palast ist oder ob das quasi die Zeit ist vor der Schlacht um Ulanor. Das hat sich mir nicht ergeben.
Also wenn man jetzt ein bisschen vorausblickend schaut auf das, was man noch in dem Kapitel kennenlernt, fände ich es logischer, wenn es nicht diese 3 Monate nach der Schlacht wären, sondern vorher, weil diese Memoratoren ja auch sowas wie eine Ausbildung durchlaufen. Und die darf dann ja maximal 3 Monate dauern, sonst wird es ja nicht funktionieren, oder?
Das mit maximal 3 Monaten habe ich das nirgends gelesen, aber ja, die werden ausgebildet, also das ist quasi als Studium oben auf dem Schiff,
Ja, denn
auf der Geist der
Rachsucht oder so.
Geist der Rachtucht, genau, das heißt das Schiff. Aber das Studium geht ja länger, also das war ja.
Ja, genau deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die erst 3 Monate nach der Schlacht dort hochgeschickt wurden, weil dann wären sie ja schon vorher ausgebildet worden.
Ja, klar. Egal.
Ja, wie so vieles wird sich das bestimmt irgendwann erschließen, wenn dieses Aufbauen der Welt und der ganzen Person so einigermaßen abgeschlossen ist. Also hoffe ich mal, dass das so ist.
Dann wird noch beschrieben, dass nachdem der Imperator nach Terra zurückgekehrt ist, dort unter der Zustimmung von Malkador, das ist nochmal so ein Charakter, der an der Stelle erwähnt wird, wird der Rat von Terra aufgebaut, der dann als größeres oder entscheidenderes Gremium zählt als vorher die Kombination des Imperator mit seinen Primarchen. Vorher gab es das Gremium Imperator und Primarchen und jetzt gibt es das Gremium Imperator mit dem Rat von Terra und dieser Rat von Terra wiegt jetzt schwerer als die Primarchen. Die haben jetzt eine untergeordnete Rolle und kümmern sich quasi nur noch um den Krieg. Es ist quasi jetzt nur noch ein Kriegsrat.
Genau, deshalb habe ich mir jetzt so aufgeschrieben, dass das ein Kriegsrat ist, der parallel zu diesem Rat von Terra existiert, aber so, dass die Hauptmacht hat, wie du sagst, dieser Rat von Terra. Und das zusammen mit der Imperator zieht sich zurück und führt noch so ein paar Änderungen durch, sorgt anscheinend vor allem im Militärbereich bei den Soldaten für eine doch nicht unerhebliche Unzufriedenheit. Und ich habe aufgeschrieben, dass diese Unzufriedenheit dann vor allem die Memoratoren erstmal abbekommen. Weil die sind ja neu.
Genau. Die Memoratoren kriegen halt diesen ganzen Unmut der Kriegerkaste oder der Kriegerklasse dann mit. Und was es halt die Geschichtsschreibung dementsprechend schwierig macht, wenn keiner mit ihnen reden will.
Ja, so ein ganz klein bisschen haben wir das im Kapitel vorher ja auch festgestellt, weil der Loken, der einem Memoratoren gegenüber ja doch relativ zurückhaltend war. Und einige Fragen, die sie gestellt hat, ihn sogar verärgert haben. Vielleicht soll das auch so ein Hinweis in die Richtung sein.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, das fand ich, also ist jetzt nicht für die Story relevant, wie das ganze Kapitel meiner Meinung nach für die Story nicht wirklich relevant ist. Es sind so ein paar Zahlen fallen gelassen worden. Das ist halt nochmal ganz, ganz cool, weil das auch nochmal diese Weite und Größe und das Wuchtige dieser Welt halt nochmal zeigt, dass es wohl 4.287 Expeditionsflotten im Kreuzzug gibt. Dann gibt es noch 60.000 sekundäre Einsatzgruppen, was auch immer das ist. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwelche imperiale Armeen sind, also keine Astartes. Dann wurden 372 primäre Expeditionen neu aufgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch 372 Expeditionsflotten sein werden.
Ja.
Und es wurden insgesamt 4,3 Millionen Memoratoren ausgesandt.
Genau, und das ist die Zahl, die ich am beeindruckendsten fand. Weil wenn man überlegt, welchen Aufgabenbereich so einer von denen hat, muss es ja schon viele Aufgabenbereiche geben.
Witzig fand ich dann nochmal den Primarch Russ, der dann quasi gesagt hat, die können ja in ihrer Schreibpause Krieg führen, lass uns sie doch bewaffnen.
Genau, damit sie zu was gut sind.
Um die Absurdität nochmal darzustellen, also die Absurdität seiner Meinung nach. Ne?
Ja, vielleicht war er auch etwas überrascht von der Anzahl der Memoratoren.
So nach dem Motto, warum drückt denn niemand Bolter in die Hand, dann sind sie sowas Nutze.
Ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben. Eins davon hast du garantiert auch aufgeschrieben. Was du wahrscheinlich nicht aufgeschrieben hast, ist, dass ein Lord Militant Varvaras noch eingesetzt wird. Der ist auch eher ein normaler Mensch. Und der soll aber so ein bisschen Polizei spielen, weil in dem Kapitel vorher ja beschrieben wurde, also eigentlich in beiden Kapiteln vorher, dass das, was hier passiert ist auf dem Planet, so ein typisches Vorgehen dieser Astartes oder der sogenannten Astartes-Speerspitze ist, die in der Regel dafür sorgt, dass der Feind an seiner empfindlichsten Stelle gebrochen wird, was aber auch Auswirkungen auf alle anderen hat. Und dieser Militant Varvaras soll die Situation etwas eindämmen und das Ganze wieder kontrollieren.
Mhm. Aber ist das jetzt, 3 Monate nach der Schlacht, oder ist das jetzt noch vorher? Weil ich glaube, das ist jetzt 3 Monate nach der Schlacht.
Ja, genau. Das ist 3 Monate nach der Schlacht. Also der ist wahrscheinlich seitdem dabei und versucht es.
Vorher waren wir ja in der Zeit davor. Ne? Ja. Und jetzt sind wir wieder in der Jetztzeit. Also genau. Müssen wir es für die Zuhörer auch nochmal einordnen. Jetzt sind wir wieder in der Zeit 3 Monate nach der Schlacht. Mhm. Und es wird halt hier von dem Prozess der Rückgabe gesprochen, in dem die imperialen Streitkräfte das Imperium aufspalten. Das habe ich so verstanden, dass aber nur die Organisationsstrukturen sind, die an der Stelle aufgespalten werden. Und da kommt wahrscheinlich auch dieser Varvaras, den du erwähnt hast, ins Spiel.
Genau. Weil es scheint immer noch Aufstände zu geben, teilweise. Die müssen niedergeschlagen werden. Und durch dieses Aufspalten kann man ja verhindern, dass sich Leute wieder so organisieren, dass ein Aufstand wird.
Dann wird als nächstes von dem Begräbnis des Imperators, das seht ihr nicht, ich habe es wieder in Anführungszeichen gesetzt, wie im ersten Kapitel. Mhm. Und ist ja jetzt noch nicht ganz klar, dass es nicht der Imperator war, aber wir denken schon, dass es nicht der Imperator war.
Nee, das war zu einfach.
Macht ja keinen Sinn, wäre ja zu einfach. Ja. Und einige Astartes weigern sich, diesem Begräbnis beizuwohnen. Nur die Imperial Fists stehen regungslos am Rand. Also für mich so eine Art Ehrenformation, weiß nicht, ob man das so sagen kann oder ob das zu viel ist. Sie wohnen dem Ganzen halt bei, wo ich mich dann frage, warum muss man dann einem Imperator in Anführungszeichen dann noch so ein Ehrengeleit geben? So habe ich es zumindest gedeutet.
Also das ist ein offizielles Staatsbegräbnis, um das wohl irgendjemand bei dem Kriegsanhauch ersucht hat. Also es war gar nicht seine Idee, das zu machen, aber er wurde wohl gefragt, ob das irgendwie machbar ist, und er hat das als Zugeständnis quasi zugesagt. Abaddon und die anderen, ich sag mal seine Untergebenen, weigern sich daran teilzunehmen, weil sie nicht jemanden irgendwie Beistand leisten wollen oder jemanden honorieren wollen, der quasi einen ihrer Brüder umgebracht hat. Da spielen sie wieder auf diesen Sejanus an. Und die Imperial Fists mit dem Primarchen, dem Rogel Dorn, die machen da nur mit, weil sie quasi eher im Hintergrund waren und auch diese Attacken auf die eigenen Leute so nicht mitbekommen haben. Die sind also nicht ganz so befangen. Deshalb macht es ihnen auch nichts aus, da mitzumachen. Es steht da halt drin, dass sie das machen, um zu verdeutlichen, dass sie ja diesem Planeten und diesem Volk Konformität bringen wollen und sie nicht vernichten wollen. Also so ein bisschen als Zeichen des guten Willens. Wir haben euch jetzt befreit und nicht, wir haben euch jetzt angegriffen und halb vernichtet, weil wir gerade Lust hatten.
Dann wechselt die Perspektive. Mhm. Und wir gehen in die Perspektive von den schon bereits erwähnten Memoranden. und diese Memoranden unterhalten sich. Und so eins der ersten Sachen, über die sie sich unterhalten, ist, dass Astartes wohl ziemlich schlimm stinken.
So ihre Vermutung, genau.
Ich fand das erwähnenswert, deshalb habe ich das mal hier in das Skript
geschrieben. Ja, ist es auch. Wobei ich mir die Szene schon spannend vorstelle. Es steht ja da, dass das in einem Salon ist und dieser eine Memorator, Ignaz Kakasi, ist quasi der erste, der vorgestellt wird. Und ich stelle mir den irgendwie vor, dass er nicht in einen Salon geht, sondern in einen Saloon. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, aber der rennt da rein, macht sich's bequem und schnappt sich direkt mal eine Flasche Wein, die ganz offensichtlich aber nicht schmeckt.
Ja, richtig, aber das ist schon, also für mich kommt das eher schon so wie ein Salon, ne? Also für mich ist das schon eher so ein bisschen was Feineres, weil er sich halt keinen Whisky schnappt, sondern eine Flasche Wein.
Genau, so ist es auch beschrieben, so ist auch die ganze Umgebung beschrieben, dass das alles reich verziert ist mit Gold und Fresken und so ein ganz leicht adliges Bild sogar abgibt, ne?
Genau. Und sie unterhalten sich halt recht menschlich, ne? Also man kann zu diesen Memoranden ganz gut connecten, weil sie halt sich halt eigentlich über ihren Alltag unterhalten. Also das, was wir halt auch machen, wenn wir uns begegnen und ein bisschen mehr machen als Smalltalk. Ne?
Heißen die jetzt Memoranden oder Memoratoren? Ich habe mir Memoratoren aufgeschrieben.
Ich habe jetzt hier Memoranden stehen.
Okay. Wir benutzen beide Begriffe und klären das dann in Folge 4 auf.
Sie reden auch selbst jetzt in diesem Gespräch über die bereits erwähnte Ablehnung der Krieger ihnen gegenüber. Und da an der Stelle kommt es halt schon rüber wie Boulevardpresse. Ne? Also dass sie dann sich nicht mit den Kriegern unterhalten konnten, weil die Krieger sich nicht mit ihnen unterhalten wollen und dass sie dann nicht an die Informationen rankommen, die sie brauchen. Und dann aber auch die Memoratoren quasi bewundern, die es dann irgendwie zu einem Termin irgendwie geschafft haben und dann eine größere Geschichte dort rausgezogen haben, als das ist Boulevardpresse pur.
Genau, wobei der Schlagwort in dem Fall ist das Wort Termin, weil da anscheinend, das hatte ich vorher schon erwähnt, echt viel Bürokratie dahinter steckt. Die müssen Anträge ausfüllen, um überhaupt eine Audienz, in Anführungszeichen, bei irgendeinem dieser Krieger zu bekommen.
Ja, und dann hat er keinen Bock.
Genau, das ist optimal Zustand.
So kam es erst zu dem Gespräch mit Loken. Ne? Also der Captain Tarik Targadon, mit dem die, wie hieß sie? Die Memoratorin.
Nasadi Oleton.
Genau, die hatte ja eigentlich einen Termin mit dem Tarik Targadon. Der hatte aber keinen Bock und hat dann Loken quasi hingeschickt oder hat sie dann zu Loken geschickt.
Genau so, stelle ich mir vor, so rübergeschickt. Da, red mit dem.
Genau, und so kam es dann halt zu Kapitel 2.
Ja.
Finde ich ganz interessant, also finde ich ganz cool gemacht, ne? Also dass dann das Kapitel 2 dann hier nochmal geredconnt wird, dass es dann halt im Kapitel 3 seine Daseinsberechtigung kriegt.
Ja, wobei auch hier wieder dieses, was du gesagt hast, so ein bisschen Vermenschlichen mit drin ist, weil die Mersadi Oleton wird von den anderen beiden, also die zweite ist übrigens eine Dame, der heißt Euphrati Kela oder Kila, wird die einfach Sadie genannt. Mhm. Das fand ich auch ganz nett. Wobei natürlich ganz klar rüberkommt, dass die beiden ziemlich neidisch sind, nachdem sie erzählt hat, wem sie sich unterhalten hat.
Ja, das, was sie gemeint hat. Ne? Also, boah, du hast es reingeschafft. Ja. Wow.
Genau. Und dann auch mit dem reden können, ja. Ja, sie versucht das, glaube ich, so ein bisschen abzumildern, indem sie dann erzählt, dass sie wohl am Schluss einen Fehler gemacht hat oder glaubt, dass sie einen Fehler gemacht hat, weil sie ihn mit ihrer letzten Frage anscheinend sehr verärgert hat oder wütend gemacht hat.
Was war denn Ihre letzte Frage nochmal?
Naja, also, um es zu zitieren, hättet ihr sie nicht einfach in Ruhe lassen können?
Ach, das war das, ja. Also genau. Der Aufhänger dazu, warum jetzt auch nochmal die Perspektive gewechselt wird, weil jetzt wechseln wir dann nochmal zurück in die Perspektive von Loken.
Genau, Garvi.
Bitte? Garvi.
Garvi.
Garvi, ja. Loken, genau. Und Loken struggled, um es jetzt mal mit Neudeutsch zu sagen, seit dieser Frage, ob sie nicht hätten in Ruhe lassen können. So ein bisschen mit sich selbst ist ja ins Zweifeln gekommen und begibt sich jetzt zu Sindermann. Ein fantastischer Name, finde ich.
Ja, wobei ich, bevor er zu dem geht, auch wenn es jetzt wahrscheinlich für die Story gar nicht so viel beiträgt, aber es ist doch recht ausführlich beschrieben im Buch, er geht erstmal noch nicht dahin, weil er weiß ja noch nicht, dass er in die Richtung gehen soll, sondern der Nero Vipus, Das ist ja einer von denen, der mit ihm im Palast gekämpft hat. Der kündigt quasi den Captain Torgadon an, der sich mit ihm unterhalten will.
Ja, ich bin verrutscht in der Zeile.
Okay.
Loken trainiert gerade. Er trainiert ja. Schwertkampf in einem Käfig. Und da trainiert er Schwertkampf. Und dort kommt dann der Nero Vipus zu ihm. Den kennen wir auch schon aus dem Ende von Kapitel 1 und aus Kapitel 2.
Ja, das ist der, dessen Hand Matsch ist.
Richtig.
Der ist dann relativ ausführlich beschrieben, wie die Hand wohl verarztet wird und dass das mit Genmanipulation auch irgendwann wieder wohl nachwächst.
Nero Vipus macht gar nicht viel. Der kündigt nämlich einfach nur den vorher schon beschriebenen Tarik Torgadon an, den wir eben schon mal hatten, der ja eigentlich derjenige gewesen wäre, mit dem die Memoratorin das, den Termin gehabt hätte. Loken hört auf zu trainieren. Dieser Käfig verschwindet dann auch. Und im Gespräch schnappt sich dann der Tarik Torgadon eine Axt. So eine Übungsaxt. Nee, ist eine richtige Axt sogar. Und dann machen sie so ein Anführungszeichen Übungskampf, also so wie Astartes Übungskämpfe machen. Das sind halt schon scharfe Waffen.
Ja, also es wird schon ziemlich fordernd beschrieben. Das Spannende ist, während die tatsächlich in Lebensgefahr zu sein scheinen, wobei ich nicht weiß, wie fit sie sind, vielleicht kann da nicht wirklich was passieren, aber währenddessen gibt's auch so einen verbalen Schlagabtausch und der Tarik zieht den Loken so ein kleines bisschen auf, habe ich das Gefühl. Also er will ihn aus der Reserve locken, bevor ihm dann die frohe Botschaft mehr oder weniger überbringt, von der Loken natürlich schon Gerüchte gehört hat, aber es nicht so ganz glauben kann.
Es ist eher so, dass der Tarik Torgadon ihm sagt, was Sache ist, dass Loken einen Platz im Rat um Horus bekommen soll und ihm das aber durch die Blume, durch Foppen und durch freundschaftliches Necken dann auch näher bringt. Ja. Aber alles, während die halt kämpfen, während die sich halt Schwert und Axt halt um den Kopf hauen.
Genau, das fand ich so ein bisschen paradox, die Situation eigentlich.
Fand ich auch paradox, weil wenn du mal Metall an Metall gehört hast, unterhalten kann man sich da nicht, aber okay. Hat sich der Autor so überlegt.
Genau. Aber du hast recht, er erzählt ihm quasi, dass er vorgesehen ist für den Rat. Das überlege ich nur gerade.
Das Murnival.
Genau, Murnival wird es genannt. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass er erstmal glaubt, er soll ein Iterator werden. Aber das passt ja dann gar nicht.
Er soll Iterator werden? Nee.
Nee. Mm-mm. Das heißt, das Wort Iterator taucht dann nur im Zusammenhang mit diesem Sindermann auf, der danach genannt wird.
Fantastischer Name. Ich glaube, das mache ich immer, wenn der Name Sindermann gesagt wird, muss ich immer sagen, fantastischer Name.
Aber die beiden unterhalten sich auch darüber.
Ja, mag sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Also, zumindest kriegen wir dann noch in dem Kapitel die Information darüber, dass angeblich auch diese Auswahl zu einem Iterator noch härter sein soll als die Auswahl zu irgendeinem Astartes, weil man vor allem Verständnis, Ausdrucksfähigkeit, politische Bildung und einen scharfen Intellekt mitbringen muss.
Ja, es ist quasi so ein die Kombination, das perfekte Kombination aus Diplomat, Herold, religiöser Fanatiker und religiösem Indoktrinator, wenn es das Wort gibt. Aber das ist so ein Typ, der kann dir in einmal Steine verkaufen, die du im Garten hast, die du schon besitzt.
Genau, wobei ich nicht verstanden habe, warum das Ganze irgendwie härter sein soll als der Ausbildung eines Astartes.
Einer von 10.000 stand da auch, ne?
Genau. Also Auswahlprozess ist wohl schwierig, aber dieser Sindermann, der da beschrieben wird, ist wohl auch ein normaler Mensch.
Richtig. Wie alle Memoratoren.
Genau, weil Iteratoren sind quasi die nächste Stufe von Memoratoren. Mhm. Und auch die Ausbilder der Memoratoren. Was eventuell jetzt der Schwenk zum nächsten Kapitel sein könnte, außer du hast hier noch was aufgeschrieben.
Noch was aufgeschrieben habe ich nicht. Wir sollten aber das Murnival an der Stelle nochmal erklären. Das ist auch im ersten Kapitel schon mal erwähnt worden. Da habe ich es aber, glaube ich, nicht erwähnt. Das Murnival ist der Rat um Horus, also der Rat um den Kriegsherrn. Und das besteht aus 4 Getreuen um Horus. Und einer dieser Getreuen war der im ersten Kapitel vor dem Thron ermordete Sejanus. Mhm. Und da ist es, wie gesagt, sagen wir mal salopp gesagt, ein Platz frei geworden. Und diesen Platz soll Loken übernehmen. Wie ich dort schon gesagt habe, ist das die Überleitung zum nächsten Abschnitt. Und da ist es so, dass Loken ja noch ein bisschen struggelt mit der Frage, ob sie Terra halt nicht hätten einfach in Ruhe lassen können. Und da ist er so ein bisschen in eine Art, sagen wir mal, Sinneskrise verfallen. Und aus dem Grund geht er ja zu diesem Sindermann. Und
Genau.
diese Szenerie, die jetzt folgt, ist cool beschrieben, weil, wie du ja schon gesagt hast, sind die Iteratoren ja die Lehrer der Memoratoren, also sowas wie ihre Professoren.
Genau, so
Und
stelle ich mir es auch vor.
genau, und jetzt dieser Hörsaal ist ja auf der Geist der Rachsucht, dem Schiff von Horus. Er steht vorne und ist quasi der Professor der Memoratoren. Und das ist schon cool beschrieben. Also das ist halt wirklich pures Worldbuilding. Ja. Wir haben es ja auch
Ja.
gestern Mittag schon mal drüber unterhalten, dass er wohl an der Stelle ja die Religion verteufelt, ja, und die säkulare Menschheit in den Himmel lobt oder die säkulare Menschheit glorifiziert.
Genau, er nennt die säkulare Kultur als die größte Errungenschaft der Menschheit oder den größten Erfolg.
Genau, und dieses ganze Drumherum und wie er spricht, erinnert mich so unangenehm an Nazi-Propaganda.
Ja, das stimmt, das ist echt Propaganda pur eigentlich.
Also in sich, da haben wir gestern auch mal kurz drüber gesprochen, in diesem unangenehmen Geruch nach Nazi-Propaganda auch noch so ein Hauch Religion trotzdem noch dabei, obwohl er halt die säkulare Menschheit, die säkulare Kultur bevorzugt.
Vor allem, weil er auch die Studenten in Anführungszeichen in seine Vorlesung mehr oder weniger mit einbindet. Also er stellt Fragen und erwartet dann von Einzelnen auch Antworten. Und eine der zentralen Fragen, die er da stellt, ist ja, ob man das sagen darf, dass die eigene Wahrheit besser ist als die Wahrheit eines anderen. Und wie man das nennt, wenn das jemand tut. Und dann meldet sich einer der Memoratoren, Schrägstrich Studenten, und sagt, dass jemand, der das sagt, als Lügner bezeichnet werden kann. Und ich sag mal, eine halbe Stunde später macht er eigentlich genau das.
Ja.
Das ist.
Also, aber der bringt das so überzeugend rüber, dass es alle toll finden.
Ja.
Und das ist das, was ich halt so, dieses Propaganda-Dings, das ist so, ah, unangenehm.
Genau, wobei ich, also wenn ich jetzt in meiner Aufschreibreihenfolge richtig bin, dann wird zunächst er natürlich auch so ein bisschen beschrieben, wie eben gesagt, ist er ein normaler Mensch mit das erste Fremdwort, das wir als Fremdwort herausstellen könnten, mit patrizischen Zügen. Weiß nicht, ob du das auch aufgeschrieben hast.
Nee, ich habe vier andere.
Vier andere. Okay. Ja, da müssen wir da auch noch drauf eingehen. Jetzt muss ich schauen. Ja, doch, er erzählt es tatsächlich noch, während die Studenten da sind. Weil er erzählt dann, warum sie diesen Planeten in Anführungszeichen ja, errettet haben oder ihm die Konformität gebracht haben. Er sagt, wir, also sie, sind im Recht und die anderen sind im Unrecht. Also, das ist eigentlich das Gleiche wie meine Wahrheit ist besser als deine Wahrheit. Mit dem Unterschied, dass er sagt, es ist bei ihnen so, weil sie wissen, dass es so ist. Und das will er ja als Gegensatz rausstellen zu dem Thema Glauben, weil beim Glauben glaubt man halt an irgendwas, ohne dass man weiß, dass es so ist und ohne dass man es beweisen kann. Und er sagt, naja, wir wissen halt, dass es so ist und deshalb ist es ja auch kein Glaube, sondern deshalb haben wir auf jeden Fall recht.
Wo ich mir dann auch gedacht habe, ist
Genau.
klar, also trotzdem Glaube.
Genau.
Also,
Ja. Er schafft es auch, Loken in das Ganze mit einzubeziehen, obwohl Loken sich ja erstmal mehr oder weniger da reinschleicht und nur ein bisschen zuhören will.
das sitzt am Rand, ne?
Genau. Aber der Sindermann zeigt quasi mit dem Finger auf ihn und sagt den Studenten, ja, guck mal, da ist einer unserer großen Helden und fordert sie sogar auf, zu applaudieren für Loken. Was der natürlich ganz kacke findet.
Weiß nicht, ob er es kacke findet. Er verbeugt sich halt so leicht und es wird ihm ja auch applaudiert, aber macht jetzt kein Fass deswegen auf.
Genau, also ich habe das Gefühl, Loken ist zumindest, was man bisher von ihm kennt, eher so der bescheidene Typ. Und ich bin nicht sicher, dass er sich wohl gefühlt hat bei diesem Applaus.
Diese Spekulation,
genau, steht, das steht nicht da, ja.
Sindermann entlässt dann sein Auditorium. Mhm. Und Loken befragt dann im nächsten Sindermann wegen der Frage der Memoratoren, ob sie nicht einfach Terra in Ruhe hätten lassen können und dieses Volk mit diesem Imperator und ob er der Rolle im Murnival gerecht werden kann. Sindermann bestärkt Loken dann als nächstes darin, dass sogar seine Gedanken und seine Zweifel ideal seien für diesen Posten im Murnival als Balance zwischen dem Zorn Abadons und von Aximans melancholischer Verachtung. Also er bestärkt ihn und sagt, du passt da perfekt rein.
Genau. Vorher unterhalten sie sich noch etwas darüber, wie Loken einerseits dieses Morden und Töten mit seinem Gewissen vereinbaren kann und andererseits trotzdem so menschlich geblieben ist, indem Loken halt beschreibt, dass er, wenn er als Krieger unterwegs ist, einfach kein Gewissen hat, sondern stur nach Befehlen handelt. Denn er ist dann eine Waffe des Kriegsherrn und wird eingesetzt und hat in dem Sinn keinen eigenen Willen, macht sich aber danach halt immer Gedanken. Und das ist das, was du schon gesagt hast, was der Sindermann auch zumindest angeblich sehr an ihm schätzt, was ihn halt ja vermenschlicht, was viele andere anscheinend nicht so haben, viele andere Astartes. Und deshalb, sagt er, passt er auch gut in diesen Viererrat. Ich habe extra nochmal nachgelesen, weil ich mir unter dem Rat nicht viel vorstellen konnte. Wir haben jetzt ja, du hast zwei genannt, Abaddon und wie war der andere? Aximann. Dann hätten wir Loken, dann fehlt noch ein vierter. Und laut dem, was ich gelesen habe, müssen die vier grundlegend unterschiedlich sein in ihrem Wesen und in ihrer Art, damit Horus maximale Vielfalt in seiner Beratung erfährt.
Genau, der vierte ist, glaube ich, noch nicht bekannt.
Ich kann mich an keinen Namen erinnern zumindest, genau.
Ich auch nicht. Vielleicht ist er im ersten Kapitel erwähnt worden, ja. Im zweiten glaube ich nicht. Genau, aber es geht halt um Balance und es scheint wohl Horus dann auch wichtig zu sein, diese Balance, diese verschiedenen Stimmen im Rat repräsentiert zu haben, um auch qualifiziert Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Was ich auch nur jedem Teamleiter da draußen raten kann.
Der kann wieder den Job eigentlich.
Genau, aber das ist genau das. Ja. Ne? Also nicht sein eigenes Ding durchziehen und alles durchdrücken, sondern einen Rat haben, den man befragt, um dann wie Captain Jean-Luc Picard die besten Entscheidungen dann quasi rausziehen zu können. Also da kann ich nur sagen, wenn ihr führt, führt wie Captain Picard. Das funktioniert. Ja, aber an der Stelle endet das
tatsächlich, ja.
Wie ich am Anfang schon gesagt habe, meiner Meinung nach gar nicht viel Story, aber ganz viel Worldbuilding, viel Atmosphäre. Also gerade das mit diesem Gespräch der Memoratoren in dieser Zwischendecke, weil es war auch eine Zwischendecke, da kommen wir auch gleich noch zu den Fremdwörtern. Also so eine bediensteten Zwischenebene eines Gebäudes.
Ja,
weil das ja auf dem Schiff war.
Das war auf dem Expeditionsschiff. Ja,
genau. Das fand ich schon sehr cool. Man hat auch innerhalb des Kapitels dann mitbekommen, dass Servitoren durch die Gegend geschickt wurden, wobei auch nicht erklärt wurden, was genau Servitoren sind. Vielleicht machen wir das hier mal kurz.
Ja, also jetzt tatsächlich könnte man sich aus dem dämlichen Latein mal wieder ableiten. Servus, der Sklave. Und Servitoren sind Diener. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, die, wenn ich es richtig gelesen habe, die haben zum Beispiel keinen eigenen Willen.
Richtig, das sind lobotomisierte Menschen, die zum Beispiel auch verschiedene Werkzeuge kybernetisch angeflanscht kriegen, je nachdem, was ihre Aufgabe ist. Die laufen dann zum Beispiel auch auf Stelzen und nicht auf ihren eigenen Beinen, also auf metallenen Fortsätzen. Oder sie haben andere metallene Gliedmaßen oder kybernetische Implantate, damit sie halt die ihnen jeweils vorgesehene Aufgabe auch erfüllen können. Aber wie gesagt, die sind komplett lobotomisiert, haben keinen eigenen Willen, wie du schon gesagt hast. Und wird hier nicht beschrieben, aber wenn man das weiß und die laufen da so rum, dann kann man sich das irgendwie schon vorstellen. Also vor allem, wie krass das ist, dass die ihre eigene Art dann als kybernetische Sklaven benutzen, aber sie vorher halt willenlos machen und sie quasi als Roboter benutzen. Das rückt diese Welt auch nochmal in ein bestimmtes ekelhaftes Licht.
Man liest ja öfter oder hört auch öfter Videos von Grimdark. Also so ein bisschen dunkel, böse. Was ja bisher in dem Buch nicht wirklich rüberkam. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, über das, was da beschrieben wird, dann kommt man so langsam in diese Richtung, denke ich. Die werden ja tatsächlich in dem Kapitel an zwei Stellen erwähnt. Zum einen in diesem Salon, weil sie anscheinend auch Bedienstete sind, was Essen und Getränke angeht. Und das zweite ist in der Szene mit Sindermann, als Sindermann mit Loken in die Bibliothek läuft und dort wohl Servitoren sich quasi um das Archiv kümmern, das dort verwaltet wird. Genau. Da ist eine Szene, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, weil Sindermann führt Loken ja in so eine gewisse Ecke und sagt, er soll die Bücher da lesen und Loken fragt, welche davon? Und die Antwort ist, ja, alle. Was auch immer er damit bezwecken will oder sagen will.
Ich glaube, das ist nur so verstanden, dass er Loken empfiehlt, viel zu lesen, um seiner Rolle im Monival quasi dann auch gerecht zu werden.
Ja, das könnte passen.
Ja, dass er, je mehr er weiß, desto mehr kann er halt einbringen und desto mehr kann er auch seine eigenen Gedanken und seine Zweifel auch einordnen. So habe ich das verstanden. Also der Sindermann, fantastischer Name übrigens, ist ja sein Mentor in gewissen Art und Weise.
Ja, das ist auch ein Punkt, der steht sogar so im Buch drin. Also nicht, dass Sindermann sein Mentor ist, steht nicht wortwörtlich da drin, aber es steht da drin, dass die Iteratoren auch sowas wie Privatstunden für Astartes geben, was dann Tutorium genannt wird.
Ach ja, genau.
Wobei es...
Weil er sagt, genau, das ist kein Tutorium, es ist nur eine Konsultation. Genau. Ja. Aber im Großen und Ganzen, also mein Fazit hatte ich schon, also wenig Story, viel Worldbuilding.
Ja, das passt auch zu meinem Fazit. Ganz nett finde ich halt in dem Fall, dass man sehr viele, in Anführungszeichen, Szenenwechsel hat. Diesmal war es nicht die eine stringente Story, wir greifen an, gehen da rein, töten, sondern man springt von so leicht geschichtlichen Informationen zu den Memoratoren, dann zu Loken und dann zu diesem Sindermann. Also es sind viele verschiedene Szenen diesmal beschrieben. Auch wenn der Inhalt relativ dünn ist, weil, wie du schon gesagt hast, es geht wahrscheinlich darum, diese Welt etwas zu verdichten und ein besseres Bild aufzuzeigen.
Kommen wir zur Rubrik Fremdwörter. Also mir sind 4 Fremdwörter aufgefallen, die ich auch schlagen musste. Und das erste Fremdwort ist das siderische Jahr.
Genau, habe ich gelesen. Habe ich irgendwie überlesen, also ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was es sein soll.
Das siderische Jahr, also ganz einfach ausgedrückt, ist das siderische Jahr ein Umlauf der Erde um die Sonne bis dorthin, wo sie halt zum Start stand. Mhm. Ja? Und das sind 350,256 Tage, wodurch sich auch unser Schaltjahr auch erklärt. Ja. Also das siderische Jahr ist die Umrundung eines Himmelskörpers einmal um die Sonne bis dorthin, wo die Messung startete. Also siderisches Jahr der Erde sind, wie schon gesagt, 365,256 Tage. So hat aber auch der Jupiter sein siderisches Jahr und der Mars und alle anderen Planeten.
Okay.
Hast du noch ein Fremdwort?
Ich habe, also beim ersten Lesen habe ich ganz viele Fremdwörter gelesen. Und als ich dann das zweite Mal gelesen habe, um mir Notizen zu machen, sind mir keine mehr aufgefallen. Außer das, was ich eben gesagt habe, dieses, der Sindermann hat patrizische Züge und Säkularisierung, wobei Säkularisierung sollte man eigentlich aus der Schule kennen.
Sollte man kennen. Ich habe es auch nicht extra aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das beim Lesen gesehen habe, das kenne ich. Man kann es trotzdem mal mit aufnehmen. Säkular, beziehungsweise ein säkularer Staat ist Kirche und Staat getrennt. Also früher war es nicht so. Früher hat die Kirche ja viel Einfluss genommen auf die Politik. Im Mittelalter zum Beispiel gab es das noch ganz viel, dass die Kirche Einfluss genommen hat auf die Politik oder auch der Papst, der auch die Kaiser ernannt hat. Also das war nicht säkular. Und so wie wir heute leben, leben wir in einem säkularen Staat, sodass die Kirche keine politische Macht mehr ausübt. Das ist Säkularisation.
Genau. Und patrizische Züge?
Das habe ich überlesen. Patrizisch, also ich kenne Patrizier. Mhm.
Was ist Patrizier?
Und Patrizier ist ein Vorsteher eines großen Hauses, also eines Hausherrn im größeren Umfang.
Mhm. Okay, tatsächlich, Patrizier sind sogar noch älter, kommen so aus der Zeit der Römer. Und das war eine der einflussreichsten Adelsschichten in Rom.
Okay. Ja, ich hätte sie in Italien verortet, aber genau, nicht zur Zeit der Römer.
Genau, Patrizier gab es ja früher auch im Computerspiel. Das waren dann eher so, genau, gegen die Richtung Hanse, also reiche Händler. Handel,
genau.
Genau, ja, so. Ja, die Idee hatte ich auch zuerst, dann habe ich nachgeschlagen und tatsächlich kommt es aus dem alten Rom. Und patrizische Züge heißt nichts anderes, als dass die Person, die damit beschrieben wird, auch aussieht wie ein Adliger.
Also hochherrschaftlich.
Genau, hochherrschaftlich, sehr gepflegt, wahrscheinlich rote Bäckchen geschminkt. Und also es passt zu dem, was da als Umgebung geschrieben wird und vielleicht, wie auch früher, die Professoren in Anführungszeichen rumgelaufen sind, weil sie halt dann noch mehr Wert hatten als heute.
Es passt auch zu Sindermann. Ein fantastischer Name.
Ja, irgendwie passt das, stimmt, ja.
Ich habe noch drei.
Okay, ich habe keine mehr sonst. Wahrscheinlich habe ich genau die drei auch gelesen und schon wieder vergessen.
Ich habe noch Patronage.
Patronage? Mit T geschrieben? Mhm. Ganz spontan stelle ich mir da sowas wie eine Schutzherrschaft oder dass jemand beschützt wird von jemandem vor.
Ja, das könnte man meinen, ist es aber nicht. Es ist eine Günstlingswirtschaft.
Ah.
Also Protektion steht es auch noch hinten dran, aber der Hauptaugenmerk hier liegt auf der Günstlingswirtschaft, dem Klientelismus. Ich habe es jetzt aus der Wikipedia herausgezogen, um es an dieser Stelle einzuordnen. Der Klientelismus ist ein System personaler ungleicher Abhängigkeitsbeziehungen in politischen Apparaten zwischen einflussreichen Personen und ihren Klienten auf der Grundlage von Leistungen und Gegenleistungen. Mhm. Also das ist quasi so die Entourage.
Genau, so Vetternwirtschaft.
Ja, so.
In welchem Zusammenhang war das denn im Buch?
Wenn ich das noch wüsste, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay, dann habe ich noch Mezzanin oder Mezzanin, also Mezzanin.
Ja, das ist die Beschreibung, in der Beschreibung des Salons kommt das vor, ne?
Genau. Das ist, weißt du, was das ist?
Fresken, irgendwelche Verzierungen?
Nee. Ja. Das ist ein Halb- oder Zwischengeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes. Ah. Das ist im Barock, ist es, oder im Klassizismus ist das vorgekommen. Und dort gibt es, sind Bedienstete, also Dienerschaft, Räume der Dienerschaft sind dort untergebracht. Mhm. Das ist nur so halb hoch, es ist kein komplettes Stockwerk und das sind so Bedienstetenräume sind dort. Kannst du auf der Wikipedia mal nachsehen, das siehst du auch so ein Gebäude und das sind so runde Fenster und das siehst du halt ungefähr, wie hoch das dann auch ist. Also man sieht es nicht ganz genau, aber das ist dort veranschaulich dann. Okay, dann habe ich noch als letztes Fremdwort den Syllogismus.
Was?
Den Syllogismus. Syllogismus. S-Y-L-L-O-G-ismus. Was ist das?
Keine Ahnung. Das kommt aus dem Griechischen?
Aus welcher Sprache es kommt, kann ich ja nicht sagen. Ist aber ein philosophischer Grundbegriff. Mhm. Also dein Bruder hätte es wahrscheinlich gewusst.
Bestimmt, ja.
Es ist in der Rede vom Sindermann kommt es vor. Mhm. Da weiß ich es noch. Und zwar verbindet der Syllogismus drei Sätze. Zwei Prämissen und eine Konklusion. Also so nach dem Motto, Menschen sind sterblich, dann sind Griechen Menschen, also sind Griechen sterblich. Dann sind die ersten beiden Sätze sind die Prämissen Und der letzte Satz ist die Konklusion und dieses ganze Gebilde nennt man Syllogismus. Wobei das, was im Buch beschrieben wird, meiner Meinung nach kein Syllogismus ist, weil es nämlich nur ein Satz und eine Konklusion ist und keine zwei Sätze und eine Konklusion. Ich habe den Satz im Buch ist hier auch nicht mehr aufgeschrieben, aber das, ich habe mir noch gemerkt, dass nach der Definition, die ich da jetzt gesehen habe, macht das keinen Sinn. Genau, aber wie auch in den anderen beiden Folgen landen die Fremdwörter auch in den Shownotes. Wenn es euch interessiert und ihr sprachbegeistert seid, guckt es euch einfach mal an.
Und wie in den anderen beiden Kapiteln stelle ich mir die Frage, warum verwendet jemand Fremdwörter, die nur sehr wenige Personen deuten können? Also warum macht man das?
Vielleicht hat er einen Bildungsanspruch, den er durch uns jetzt quasi kanalisiert.
Jo. Und das in dem Kontext. Ja, gut. Ja, ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Das ist ja bisher in jedem Kapitel irgendwas Extravagantes drin gewesen.
Ja, und ich glaube mittlerweile nicht, dass es da draußen Leute gibt, die das alles wissen. Also ich nicht.
Nee.
Keine Ahnung. Bin auch kein Germanist, aber.
Wollen wir wieder bei meinem Bruder werden? Aber ich glaube, auch der wird irgendwann kapitulieren.
Dann würde ich an dieser Stelle das Kapitel beschließen und würde auch die Folge beschließen. Oder hast du noch was?
Ja, so ein Mini-Fazit für den Modus. Es hat mir,
Ein Mini-Fazit für den
ja,
Modus. Ja, gut, ja, klar, okay.
hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als der abwechselnde Monolog.
Ja, mir auch. Was aber dann auch bedeutet, wir müssen das ganze Buch lesen. Also jeder von uns, ne?
Drama.
Ja, ich glaube, das macht auch, glaube ich, zum Zuhören mehr Spaß. Es wird wahrscheinlich beim Schneiden schwieriger sein, aber so rein vom Gesprächsfluss her und vom Hörvergnügen, sofern es denn existiert, das müsst ihr uns da draußen sagen, ist das, glaube ich, schon besser.
Genau, schreibt das doch mal in die Kommentare. Aha. Es ist ja schon alles aufgenommen zu dem Zeitpunkt, also müssen wir eh schon weitermachen.
Ja, wir sind ja noch am Vorproduzieren, wir haben ja noch gar nichts released. Ich meine, da kann man ja auch mit offenen Karten spielen. Wir produzieren erstmal 5 Folgen vor. Dann werden wir uns auch zeitnah Gedanken drüber machen, wo man Kommentare oder auch Anregungen oder auch positive Kritik an der Stelle äußern kann, um das Format und den Podcast so zu gestalten, wie ihr es wollt und wie wir es wollen.
Genau, dass jeder was davon hat.
Dann ist aber, glaube ich, an dieser Stelle alles gesagt
Ja.
für heute. Ich bedanke mich bei dir für die Aufbereitung.
Vielen Dank auch an dich, Kai.
Und wir sehen uns ja schon bald wieder in Persona. Und ihr da draußen hört uns wieder zur nächsten Folge, zum Kapitel 4. Bis zum nächsten Mal bei den 2K Knights. Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao. Mach's gut.